Willkommen im Podcast Buchgefühl, so heißt der bisherige Bayern 2 Podcast Lesungen ab sofort. Heute mit Nils Beindger und mit einer kaum bekannten düsteren Geschichte aus der DDR. Der Schriftsteller Matthias Jügler erzählt davon in seinem neuen Roman Maifliegenzeit. Das Buch handelt von Eltern, denen ihr Kind unmittelbar nach der Geburt weggenommen wurde. Ihnen selbst wurde gesagt, ihr Kind sei leider verstorben.
An dieser Zeit gibt es mehrere Dinge, die mich interessieren. Zum einen sehe ich in meinem Umfeld, ich wohne ja in Leipzig, also im Osten, wie viele Menschen auch in meinem näheren sowie auch weiteren Umfeld immer noch geprägt sind von dieser Zeit. Also das sind jetzt nicht nur die Anekdoten, die man bei runden Geburtstagen hört, sondern auch ganz faktisch, wenn ich sehe, dass Menschen nach wie vor arbeitslos sind und seit 89, 90 sozusagen nicht wieder in die Spur gefunden haben. Oder ich sehe frustrierte Menschen und wütende Menschen. Und ich merke eigentlich, dass mein ganzes Umfeld, also die Leute, die ich sehe, wenn ich in der Straßenbahn bin, aber auch vielleicht im Familien- und Bekanntenkreis, doch so geprägt ist von der Zeit und mich interessiert einfach durch mein Schreiben herauszufinden, vielleicht woher das kommt. Obwohl ich weiß, wenn ich dann schreibe, ich werde das nicht herausfinden, aber diese Geschichten zu erzählen, ist ein wichtiger Baustein für mich, wenn man sich fragt, warum sind die Leute um mich herum eigentlich so, wie sie sind? Und das interessiert mich wahnsinnig. Und dann interessiert es mich auch, wenn ich das kurz noch sagen darf, ich habe ja Kinder und ich weiß, die sind jetzt noch nicht sehr alt, aber die werden irgendwann die Frage stellen, sag mal, Papa, wie war das denn in der DDR? Was war denn das für eine Welt oder für ein Land? Und dann möchte ich denen nicht einfach nur diese nostalgischen Sachen erzählen von schönen Ostseeurlauben, sondern will da gerne mehr in die Tiefe gehen. Und deswegen interessiert es mich so, da so nachzuforschen und zu graben quasi.
Erst einmal in meinem Leben habe ich eine Barbe zu Gesicht bekommen. Ich sah sie unweit von Burg Scheidungen, dort, wo das fast graue Wasser des Mühlgrabens in die Unstrut fließt und sofort diesen braunen, erdigen Ton annimmt. Ich hatte schon eine Weile am Ufer gestanden, im Versuch, einen Hecht zu fangen, als ich schließlich einen bronzefarbenen Fleck vor mir im Wasser entdeckte, der sich langsam stromauf bewegte. Eine große Barbe stieß mit ihrem Maul in den Boden. Sie war auf der Suche nach etwas Fressbarem. Kaum, dass ich sie entdeckt hatte, erstarrte ich in der Hoffnung, sie würde mich nicht bemerken und ich könnte sie noch eine Weile beobachten.
Den Blick auf die Geschichte der DDR verbindet Matthias Jügler, 1984 in Halle-Saale geboren und heute in Leipzig zu Hause, mit einem Blick auf das Angeln. Hans, der Erzähler im Roman Maifliegenzeit, lebt an der Unstrut im südlichen Sachsen-Anhalt. Von Kindesbeinen an ist er begeisterter Angler. Seine Leidenschaft konnte er nicht weitergeben. Hans' Sohn Daniel starb unmittelbar nach der Geburt, so die Erklärung der Ärzte im Krankenhaus. Die Eltern bekamen nur einen kleinen, verschlossenen Sarg zur Bestattung. Jahrzehnte ist das her. Anders als seine Frau Katrin hat Hans nie Zweifel an dieser offiziellen Version gehabt oder diese Zweifel wenigstens lange weggedrückt.
Die Geschichte hat mich, als ich sie gehört habe, wirklich sehr berührt und mich interessiert daran vor allem auch diese emotionalen Wahrheiten dieser suchenden Menschen herauszufinden. Also sprich, wie fühlt sich das an, wenn man sein Kind 40 Jahre ungefähr nicht gesehen hat oder also Jahrzehnte und wenn man die ganze Zeit aber das Gefühl hat, dieses Kind lebt noch, wie fühlt sich das an? Und vor allem, wie fühlt es sich an, wenn dann irgendwann der Anruf kommt und das Kind quasi vor der Tür steht und diese, ja, also ich nenne sie mal emotionalen Wahrheiten herauszufinden und zu ergründen. Also das war so ein intensives Schreiben für mich. Das hatte ich, ich meine, ich bin jetzt keine 80 Jahre und blick auf 20 Romane zurück, aber es ist ja mein dritter Roman, das war mir so noch nicht vorgekommen. Und ich merke auch jetzt in den Reaktionen, die auf das Buch kommen, so viele Leute bewegt das und so viel passiert da im Hintergrund. Diese Frauen, mit denen ich gesprochen habe, die ihre Kinder suchen, das sind für mich, das habe ich ganz schnell gemerkt, mehr als so bloße Rechercheobjekte, sondern ich fühlte mich diesen Frauen auch sehr verpflichtet im Sinne von, die haben jetzt all ihre Geschichten erzählt und sich wirklich geöffnet, ich muss jetzt auch alles in die Waagschale werfen oder alles, was ich kann, literarisch irgendwie versuchen auszupacken und so behutsam wie möglich mit dieser Geschichte umzugehen, weil die Frauen die haben sich so unfassbar geöffnet, das war ich denen schuldig, so war mein Gefühl beim Schreiben. Dass ich jetzt nicht einfach ratzfatz was runterschreibe, so ein Krimi schreibe zu dem Thema, hätte man auch machen können.
Ja, es ist kein Krimi geworden, Ihr Roman, sondern es ist eine literarische Annäherung an dieses Thema. Und der Roman Maifliegenzeit, Matthias Jügler, beruht auf den Erfahrungen einer Frau. Karin heißt sie. Erzählen Sie uns kurz, was ist ihr widerfahren?
Die Karin hat in der DDR ein Kind bekommen und das ist kurz nach der Geburt gestorben. Also die Karin im echten Leben, die ja quasi die Vorlage war für die Katrin in meinem Roman. Und von Anfang an hatte sie Zweifel, dass dieses Kind wirklich tot war. Ne? Also in den Akten, die sie bekommen hat, irgendwann später stand zum Beispiel, dass das Kind keinerlei Lebenszeichen von sich gegeben habe. Sie erinnerte sich aber daran, dass, ne, das war ein Kaiserschnitt und dass die Narkose nicht richtig saß oder nicht richtig gewirkt hat und sie ganz kurz bei Bewusstsein war und dieses inbrünstige Babyschreien gehört hat. Und das war ein Widerspruch. Das würde wahrscheinlich den Rahmen sprengen, das alles zu erzählen, aber das war sozusagen eine Geschichte von jemandem, der eigentlich Abschied nehmen möchte, denn die Überlebenden quasi, die noch bleiben müssen, wollen sich verabschieden, aber sie konnte sich nicht verabschieden, weil so viele Sachen dagegen gesprochen haben aus ihrer Sicht. Und im Roman gibt es dann ja den Hans, der ist Mitte 60, der ihr aber damals Anfang 20-jährig nicht glaubt und auch damit umgehen zu müssen, nicht nur, dass die Ärzte oder Autoritäten einem nicht glauben, sondern dass der eigene Mann einem nicht glaubt, das war auch für mich ein ganz besonderes, intensives Schreiben.
An dieser Erfahrung, nicht einmal der Mann Hans glaubt, der Protagonistin in ihrem Roman Katrin, an dieser Erfahrung zerbricht die Ehe der beiden. Sie haben, Matthias Jügler, als Schriftsteller freilich die Perspektive verändert. Sie lassen Hans erzählen. Er ist Mitte 60, gerade pensioniert und ein leidenschaftlicher Angler. Er ist immer wieder am Fluss an der Unstrut im südlichen Sachsen-Anhalt und er beginnt dann zu suchen nach seinem für tot erklärten Sohn. Warum dieser Wechsel in der Perspektive? Weil Sie literarisch erzählen und nicht dokumentieren wollten?
Das könnte vielleicht eine Begründung sein, aber die eigentliche oder sozusagen wahre Begründung ist die, ich kann ja mal aus dem Nähkästchen plaudern, dass ich ein Jahr lang an dieser weiblichen Perspektive geschrieben habe. Und ich habe gemerkt, irgendwas funktioniert nicht nach diesem Jahr Arbeit. Das ist natürlich auch für einen Autor kein schöner Vorgang. Ne? Man sitzt da und merkt, Mist, dass die letzten 12 Monate war für die Katz. Und dann dachte ich, okay, ich habe keinen Zugriff bekommen zu dieser Figur. Ich versuche es mal mit einer Männerfigur, weil die Mütter mir auch die ganze Zeit erzählt haben, dass natürlich auch die Männer suchen. Und ich hatte diesen Hans vor Augen und sofort wusste ich, das ist ein Angler. Das ist jemand, der sucht Trost am Wasser. Und sofort merkte ich dann, und das war so eine diebische Freude, trotz dieses ernsthaften Themas, ich kann diese Welt im Verborgenen, ja, wir wissen alle, in den Flüssen, die durch unsere Städte fließen, da gibt es Fische, aber wir können sie in der Regel nicht sehen. Und dass man nach etwas sucht, was da ist, zweifelsohne, was es aber nicht gibt, das war so eine schöne Vorlage. Also ich konnte durch dieses Fischen auf einmal, hatte ich so eine riesengroße Symbolik und so ein schönes Leitmotiv. Und das war toll. Und auf einmal, ja, ich hatte also die Perspektive gewechselt, hat das geflutscht wie verrückt. Und ich konnte einfach nur innerhalb relativ dann doch kurzer Zeit, vielleicht ein Jahr, anderthalb Jahre, konnte ich diesen Roman schreiben und wusste von Anfang an, das klappt. Das war ein großer Glücksfall.
Im Gegensatz zu Karin, zur realen Karin, findet Hans seinen für tot erklärten Sohn oder der für tot erklärte Sohn findet seinen Vater. Dieser Sohn Daniel ist mit einer ganz anderen Version der Geschichte aufgewachsen und auch dafür, für das Einanderwiederfinden nach Jahrzehnten, gibt es authentische Geschichten. Das ist tatsächlich auch passiert.
Ja, es gibt diese eine, also große Quelle, die sehr wichtig war in meinem Schreibprozess. Das ist die Interessengemeinschaft gestohlene Kinder der DDR. Und die haben quasi, die Zahlen von denen sind, dass es jetzt über 2000 Verdachtsfälle gibt, also von Müttern, Vätern oder Kindern, die sich gemeldet haben. Und 3 seien laut Interessengemeinschaft wieder zusammengeführt worden. Und zwar wollten 2 das nicht öffentlich machen, was ich gut verstehen kann, weil, wie ich jetzt mittlerweile gemerkt habe, der öffentliche Druck, der auf einen lasten kann, ist immens. Und es gibt aber einen Mutter-Sohn-Paar, Regina und Eike aus Leipzig, die das öffentlich gemacht haben. Und das ist der Investigativjournalistin Henriette Fee-Grützner zu verdanken. Die hat sich sozusagen mit Eike auf die Suche gemacht nach Regina. Und die haben das bewerkstelligt und dazu gibt es auch eine Dokumentation. Und ganz interessant ist für mich, so als, das habe ich erst viel später erfahren, dass die Unterlagen, Dazu der Bundesbeauftragten vorliegen seit schon längerer Zeit, seit, ich glaube, 2 Jahre sind es mittlerweile. Und der Stand damals war, okay, Regina Eike, jetzt haben wir die Unterlagen, wir melden uns bei euch. Denn es geht da ja auch um Anerkennung dieses Falls, und aber bis heute nichts gekommen ist. Und das finde ich merkwürdig. Ne? Also es gibt einen bewiesenen Fall, aber es ist von der Politik her noch nichts passiert. Und das finde ich komisch.
Sie haben den Gegenwind schon angesprochen, Matthias Jügler. Im Zuge der Veröffentlichung Ihres Romans Maifliegenzeit Mitte März begann eine sonderbare Debatte. Die jetzt gerade aus dem Amt geschiedene Landesbeauftragte für die Aufarbeitung der SED-Diktatur in Sachsen-Anhalt, Birgit Neumann-Becker, ist der Auffassung, es habe keine derartigen Vorkommnisse in der DDR gegeben. Das sei wissenschaftlich erwiesen. Und Ihnen wird dann vorgeworfen, Sie würden mit der Geschichte, die Sie erzählen, eine mögliche Retraumatisierung bei Frauen, die ihr Kind verloren haben, bewirken und handelten, so ein Leserbrief von Frau Neumann-Becker mit einem geschickt verpackten Vorwurf, sie handelten unverantwortlich. Wie erleben Sie diese Diskussion?
Also dazu muss ich sagen, dass mich das wahnsinnig überrascht hat. Das fing eigentlich an, einen Tag vor der Buchmesse, dass ich eine E-Mail bekam vom Referenten der Bundesbeauftragten, also quasi der Chefin sozusagen der Landesbeauftragten, und um ein Telefonat gebeten wurde, das ich nach der Buchmesse auch geführt habe. Das fand ich irgendwie, empfand das als einen sonderbaren Vorgang, dass ich das Gefühl hatte, ich müsste jetzt so vielleicht sagen oder mitteilen, dass ich jetzt nicht weiter investigativ in dieser Sache rumwühlen möchte. Also das wurde nicht so formuliert, aber das Gefühl
hatte...
Aber
so haben Sie es verstanden.
Ja, genau, das war mein Gefühl. So, ich meine, warum muss ich jetzt mich rechtfertigen am Telefon? Denn das war mein Gefühl, war der Grund dieses Telefonats. Und dann kam 1-2 Tage später erst in kleineren Medien, dann ja in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, dieser Leserbrief der Landesbeauftragten, und das hat mich erst wahnsinnig überrascht. Und dann, als ich auch die Reaktion, ne, da meldeten sich bei mir die Mütter, mit denen ich in guten Kontakt stehe, die gesagt haben, dass sie wahnsinnig sauer und wütend sind und das Gefühl, dass ihnen eigentlich nicht geholfen wird und dass sie nicht gehört werden, dass sie seit Jahren begleitet, sich jetzt in diesem Leserbrief eigentlich nur nochmal erweitert oder verstärkt, weil im Prinzip die Mütter mir berichtet haben, also ich war nicht live dabei, aber mir wurde mehrfach berichtet, dass die Mütter von der Landesbeauftragten, anstatt wirklicher Hilfe zu bekommen, Zettelchen oder Kontaktdaten also von Psychologinnen und Psychologen erhalten haben und sich einfach nicht ernst genommen und vor allem nicht gesehen und nicht gehört fühlen. Und dass es jetzt überhaupt so eine Art Debatte zu diesem Thema gibt, ja, dass es also Menschen gibt, die sagen, aber hört mal zu, wir haben da 2019 so eine Studie, also ne, Landesbeauftragte so eine Studie durchgeführt, da wurden Frauen befragt, wir haben im Archiv durchgesucht, wir konnten da nichts finden und deshalb ist der aktuelle wissenschaftliche Stand, das gibt es nicht, steht ja so sehr Regina und Eike beispielsweise entgegen. Die Unterlagen liegen bei der Bundesbeauftragten und ich weiß von Regina, dass sich die Landesbeauftragte, die diese Gegendarstellung zur Maifliegenzeit geschrieben hat, bis heute kein einziges Mal bei Regina und Eike gemeldet hat und auch, jedenfalls ist das mein Kenntnisstand, diese Unterlagen nie eingesehen hat. Und man müsste doch meinen, eigentlich, dass man in einem Boot sitzt. Ja, man hätte sich vielleicht vorstellen können, dass die Landesbeauftragten vielleicht sagen, toll, Herr Jügler, dass Sie jetzt so junger Kerl, der eigentlich gar nichts damit zu tun hat, das Thema jetzt endlich in der Öffentlichkeit im Fokus steht. Und das hat mich wahnsinnig überrascht, dass da so eine Art Gegendarstellung kam, weil... Also mir wurde von der Frau Grützner, die also sehr lange investigativ recherchiert zu diesem Thema, kurz vor der Buchmesse gesagt, Herr Jügler, da wird was auf Sie zukommen. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, nee, Frau Grützner, das glaube ich nicht. Was soll denn passieren? Ich habe einen feinen, zarten Roman geschrieben, der die Geschichte eines Suchenden erzählt. Was soll mir denn da passieren? Aber das ging dann sehr schnell. Also das hat mich sehr überrascht.
Hat denn die Landesbeauftragte, sie ist jetzt gewechselt, sie ist nicht mehr in diesem Amt seit wenigen Tagen, hat sie denn ein persönliches Gespräch mit Ihnen gesucht im Zuge dieser ganzen Veröffentlichung einer Gegendarstellung in Form eines Leserbriefes?
Dieses persönliche Gespräch kam nicht zustande. Ich habe dann auch über 2 Ecken gehört, dass sie zum Beispiel, das war bevor dieser Leserbrief, die Gegendarstellung veröffentlicht wurde, auch bei meiner Buchpremiere in Halle wohl im Publikum saß. Und es hätte also eine gute Gelegenheit gegeben, mit mir ins Gespräch zu kommen. Aber sie lieferte sich dann wohl, wie ich gehört habe, mit dem Leiter des Literaturhauses so ein heftiges Wortgefecht. Also ich kann das nicht bezeugen, weil ich das nicht mitbekomme, aber ich ständig war ja von Leuten umzingelt und habe geredet und gequatscht mit Freunden und Bekannten und Zuschauern. Und ich glaube, ich hätte es einfach nachvollziehbarer gefunden und irgendwie auch menschlicher auf eine gewisse Art und Weise, wenn sie mich angesprochen hätte. Vielleicht nicht unbedingt im Rahmen so einer Lesung, aber vielleicht in Form einer Mail: Herr Jügler, ich habe Redebedarf, lassen Sie uns doch mal über das Buch sprechen. Und ich weiß das eigentlich, wenn ich ein Problem mit etwas oder einer Sache habe, dann rufe ich bei derjenigen Person an und sage, und irgendwie lass uns das doch mal klären, weil wir sind doch zwei vernünftige, wahrscheinlich freundliche, tolle Menschen. Wir klären das jetzt einfach und dann reden wir drüber. Aber dass dann ein Leserbrief in der FAZ veröffentlicht wird, das hat mich wirklich, also wirklich gewundert.
Es klingt von außen betrachtet ein wenig auch so, als stehe hier noch einmal sozusagen die Deutungshoheit über die DDR-Geschichte zur Diskussion. Würden Sie sagen, das erlebe ich ähnlich?
Ich habe ganz klar das Gefühl, ich kenne das von Kolleginnen und Kollegen, zum Beispiel von Anne Rabe und auch von anderen, Katharina Wada zum Beispiel, die ihre Geschichte erzählen, ihre Familiengeschichte, quasi eine Geschichte von Gewalt und politischem Druck in der DDR, und dass denen immer dann bei Veranstaltungen gesagt wird, das, was ihr macht, was ihr erzählt, das stimmt gar nicht so, das war gar nicht so. Nun ist es ja so, ich erzähle ja in Maiflingzeit nicht meine eigene Geschichte, sondern die Geschichte einer Suchenden, die ich fiktional habe. Und ich habe aber dennoch das Gefühl, dass mir so ganz leicht suggeriert wird, und sei es nur durch eine Mail vom Referenten der Bundesbeauftragten, lassen Sie uns mal telefonieren, ich will mal ein bisschen horchen, was Sie so denken zu dem Thema, dass mir so suggeriert wird, Herr Jügler, ist ein heißes Thema, lassen Sie die Finger davon. Jetzt war es beispielsweise so, in einem Literaturhaus einer großen deutschen Stadt sollte ich eine Lesung machen, habe dann mit dem Moderator telefoniert, weil ich gemerkt habe, der hat offensichtlich ein Problem mit der Veranstaltung, und ne, von wegen, lassen Sie uns das mal klären. Und es kam dann im Endeffekt raus, dass er gesagt hat, ich habe große Zweifel an Ihrem Roman, auch an Ihrer Nachbemerkung, an den Zahlen, die Sie dann nennen. Sie müssen das auf der Bühne dann belegen und beweisen. Und so, also wir haben ein halbstündiges Streitgespräch geführt, und mir so ein massiver Gegenwind gekommen ist und quasi die Integrität dieser Interessengemeinschaft gestohlene Kinder der DDR extrem in Frage gestellt wurde, im Sinne von, das ist keine Quelle, der sie trauen dürfen. Und wenn Opfer, die sich zusammentun, das ist ja eine zivilgesellschaftliche Vereinigung, die man eigentlich nur begrüßen kann, ja, die sammeln sich, damit sie mit einer Stimme sprechen kann. Wenn mir sowas abgesprochen wird oder dieser Vereinigung abgesprochen wird, dass sie legitim ist, da war für mich der Punkt erreicht, dass ich gesagt habe, tut mir leid, wir können die Lesung nicht machen. Ich kann mit ihnen nicht auf einer Bühne stehen, wenn sie grundlegend den Roman in Frage stellen und auch diese Geschichten der Suchenden nicht akzeptieren wollen. Und auch bei Regina und Eike, als ich das dann benannt habe, als Beispiel, kamen nur Vorwürfe, dass das eigentlich zweifelhaft ist, diese Geschichte, auch die Dokumentation, die da kam. Und da war für mich klar, okay, ich kann die Lesung nicht machen. Und sowas habe ich in meinem Leben, ich habe viele Lesungen gemacht in meinem Leben bis jetzt. Und das berührt mich auch jetzt noch, wenn ich Ihnen davon erzähle. Das habe ich noch nie erlebt und hätte nicht gedacht, dass mir sowas mal passiert. So ein Gegenwind im Jahr 2024. Ist schon lange her, dass die Mauer fiel. Ja, damit habe ich nicht gerechnet.
Interessant ist, Matthias Jügler, dass man die Literatur plötzlich so sehr in Haftung nimmt. Interessant und gleichzeitig auch irgendwie obskur. Wer Ihren Roman Maifliegenzeit liest, wird die Erfahrung machen, dass Sie keine Thesen aufstellen, sondern viele Fragen stellen, abwägen, sich leise annähern. Ich habe Ihren Roman als sehr verantwortungsvoll geschriebenes Buch gelesen und empfunden. Was abschließend zu der Frage führt, mit Blick über die Zeit, die wir sprechen, die Geschichte der DDR, hat die Literatur hier nicht ein sehr großes Potenzial?
Also was ich gerade merke, ist ja, dass das Thema dieser suchenden Frauen, dass dieser Stoff sozusagen, dieses große Gebiet der für tot erklärten Säuglinge in der DDR, dass das jetzt etwas ist, worüber die Leute sprechen. Und das ist genau das, was diese Frauen, die suchen, brauchen. Die brauchen Aufmerksamkeit. Und ich war in den letzten Jahren, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ich war oft in Gespräch mit anderen Autorinnen und Autoren, und man war oft so, mich inbegriffen, in so einer etwas lauen Stimmung im Sinne von, ja, jetzt gibt es halt Netflix und die Leute, puh, dass die nochmal über ein Thema oder über ein Buch reden, das ist halt schwierig geworden in unserer Zeit. Aber ich habe das Gefühl, das Buch und die Literatur lebt, weil wir jetzt quasi aus dieser Geschichte, die ich erzähle, ist jetzt eine Debatte entstanden, die wir eigentlich der Frau Neumann-Becker zu verdanken haben, die ja diese Gegendarstellung schrieb. Die hat das ja so ins Laufen gebracht. Und das ist eigentlich etwas Gutes und Wichtiges, dass wir quasi vom Roman aus über etwas sprechen, das es sehr offensichtlich in der DDR gab und das viele Menschen betrifft. Und diese Zahl der Interessengemeinschaft gestohlene Kinder der DDR, Etwas über 2000 Menschen, die diesen Verdacht haben, haben sich bei denen gemeldet. Die muss man eigentlich nach oben korrigieren. Und ich komme darauf, weil ich nach Lesungen angesprochen wurde von Frauen, die gesagt haben, dass sie auch auf der Suche sind nach ihrem Kind. Und ich sagte dann immer, ja, dann wart ihr bestimmt schon bei der Interessengemeinschaft gestohlene Kinder der DDR. Und die meinten dann, nee, kenne ich nicht. Und ich dachte mir, wow, also das war für mich nochmal so ein Aha-Effekt, dass ich dachte, es ist nicht automatisch so, dass man, wenn man sucht, sich bei dieser Interessengemeinschaft meldet, sondern viele kennen das gar nicht. Und das hat mich dann nochmal überrascht. Aber nochmal abschließend auf die Frage, Literatur hat für mich, wenn es jetzt nicht einfach reine Unterhaltung ist, eigentlich auch die Aufgabe, sich mit Problemen auseinanderzusetzen und sich mit Widersprüchen auseinanderzusetzen und nicht Antworten zu liefern, das mache ich und kann ich auch in dem Roman nicht, aber diesem quasi ein Gefühl dafür zu geben, wie es war, zum Beispiel diese Kinder so lange zu suchen. Und das habe ich mit diesem Roman Maiflingzeit versucht. Und was mich gefreut hat, auch als kleine Gegenstimme zu der Landesbeauftragten Frau Neumann-Becker, dass der Bundespräsident, der Herr Steinmeier, in seiner Eröffnungsrede zur Buchmesse von der neuen, jungen Generation ostdeutscher Autorinnen und Autoren sprach, mich auch erwähnt hat und das gelobt hat, dass wir uns sozusagen mit Widersprüchen auseinandersetzen und uns nicht davor scheuen, quasi literarisch uns damit zu befassen. Und das, ich habe das Gefühl, okay, wenn der Herr Steinmeier, den habe ich auf meiner Seite, jetzt müssen wir nur noch die Frau Neumann-Becker überzeugen, aber vielleicht muss ich das auch gar nicht.
Matthias Jügler im Gespräch über seinen Roman Maifliegenzeit, erschienen im Penguin Verlag. Der Schauspieler Jörg Schüttauf, 1961 in Chemnitz geboren und unter anderem lange als Frankfurter Tatortkommissar im Einsatz, hat das Buch für MDR Kultur gelesen, in der Regie von Steffen Moratz. Hans erzählt seiner heutigen Lebenspartnerin Anne seine Geschichte und wird von ihr ermuntert, noch einmal im Krankenhaus nachzufragen. Also erkundigt er sich nach den Akten.
2 oder 3 Stunden später bekam ich zu Hause einen Anruf. Ich war gerade dabei, meinen Rucksack zu packen, weil ich an den Fluss wollte, zu der vielversprechenden Stelle, die ich erst kürzlich entdeckt hatte, nicht weit von Laucha entfernt. Mit meinem Lotblei hatte ich herausgefunden, dass in einer der Außenkurven ein Bereich von vielleicht 5 Quadratmetern besonders tief ausgespült war. Dort wollte ich es auf Karpfen versuchen. Ich nahm den Hörer ab und erkannte sie sofort, noch bevor sie ihren Namen gesagt hatte, weil sie die Angewohnheit besaß, eine Spur zu hoch zu sprechen, in einem sagenhaft schnellen Tempo. Es war die Krankenschwester. Sie sagte, setzen Sie sich mal hin. Und das machte ich auch. Ihr Sohn ist kurz nach der Geburt gestorben, ja? Ja, sagte ich zögerlich, fragend. Ich gab Anne zu verstehen, dass sie sich neben mich setzen sollte. Sie hielt ihr Ohr dicht an den Hörer, so dass unsere Köpfe sich fast berührten. Also von Ihrer Frau gibt es, warten Sie mal, ich hörte, dass sie blätterte, da gibt es 53 Seiten in der Akte. Und zu Ihrem Sohn, wieder blätterte sie, und die Sekunden dehnten sich, alles, wie ich fand, dauerte quälend lange. Jetzt habe ich's, 28 Seiten. 28? Sagte ich so leise, dass ich es selbst kaum verstand. Mein Kopf wurde plötzlich schwer. Anne legte ihre Hand auf meine Schulter. Auch sie war schwer. Alles schien ungeheuer viel Gewicht zu haben in diesem Augenblick. Mein Pullover, meine Brille, die silberne Uhr an meinem Handgelenk. Was konnte man schreiben über ein Kind, das nur wenige Stunden gelebt hatte? Vermutlich hatte Anne denselben Gedanken. Ich sah es an ihrem Blick, der ungläubig war. An ihrem Mund, der mich stumm fragte, »Was?« »Aber da stimmt noch etwas nicht.« Jetzt sprach die Krankenschwester langsam, jedenfalls für ihre Verhältnisse, und ihre Stimme schraubte sich auch nicht mehr so in die Höhe. Ich dachte plötzlich an Katrin, daran, dass sie vielleicht doch recht gehabt hatte mit ihrem Verdacht. Sie sagte, da ist fast alles geschwärzt, von vorne bis hinten, überall, bei ihrer Frau und bei ihrem Sohn. Ich sagte nichts. Anne nahm ihre Hand von meiner Schulter und verließ die Küche. Sie wusste, dass ich in diesem Moment allein sein musste. Ein Auto fuhr an unserem Haus vorbei, langsam, fast in Schrittgeschwindigkeit. Und dennoch glaubte ich, ein Dröhnen wahrzunehmen, so laut, als würden wir direkt an einer Autobahn wohnen. »Sind Sie noch dran?« fragte sie. »Ja«, sagte ich. Dann legte ich auf. Denke ich heute an die Fahrt nach Naumburg, an die halsbrecherische Geschwindigkeit, mit der ich alles überholte, was vor mir war, Traktoren, LKW, wird mir immer noch schwindelig. Diese Akten wurden seit knapp 30 Jahren im Archiv des Krankenhauses aufbewahrt und auf die paar Minuten, die ich einsparen könnte, nur weil ich mit Vollgas auf einer engen und kurvigen Straße fuhr, würde es nicht ankommen. Das wusste ich. Trotzdem war ich ganz besessen von dem Gedanken, so schnell wie möglich diese Dokumente in den Händen zu halten. Dass ich nicht an einem der Apfelbäume endete, die die Straße flankierten, war nichts als ein Wunder. Damals glaubte ich noch fest daran, dass ich die geschwärzten Passagen auf irgendeine Art und Weise würde lesen können. Vielleicht müsste ich das Papier nur gegen helles Licht halten, in einem ganz bestimmten Winkel. Vielleicht, so dachte ich, müsste ich einfach nur willens genug sein, was ich war, das stand fest, damit die schwarzen Blöcke verblassten und preisgaben, was sich hinter ihnen verbarg. Die Akten waren erst der Beginn einer Vielzahl von widersprüchlichen Ereignissen. Sie waren wie der erste Regentropfen, der auf meiner Stirn landet, während ich am Fluss sitze und feststelle, dass die Wolke, die gerade noch so harmlos wirkte, auf einmal dunkel ist und wie angeschwollen, und schon folgt der zweite Tropfen, dick und schwer, dann der dritte, der vierte. Und noch bevor ich meine Angelausrüstung in den Taschen verstaut habe, um eilig nach Hause zu radeln, bin ich nass bis auf die Unterhose. Anne ermutigte mich damals, 2007 war das, all die Ereignisse jener Wochen und Monate festzuhalten, um irgendwann, wenn der Tag gekommen sei, wie sie es ausdrückte, alles griffbereit zu haben. So als hätte sie gewusst, dass ich am Ende alles aufschreiben würde, was mich, Katrin und mein Kind betrifft. Mit den Kopien der Akten fuhren wir schließlich zu Annes Gynäkologin nach Freiburg. Wir saßen inmitten von jungen Frauen, die Zeitschriften lasen und immer wieder verstohlen zu uns blickten. Vermutlich glaubten sie, wir würden trotz unseres Alters ein Kind erwarten, was, wenn ich heute darüber nachdenke, in gewisser Weise ja auch der Fall war. Die Frauenärztin las die Akten. Nichts an ihrer Miene verriet, ob sie unsere Bedenken teilte. Sie blätterte vor und zurück und machte Notizen. Sie schien vergessen zu haben, dass wir vor ihr saßen und murmelte etwas, das ich nicht verstand. Irgendwann sah sie uns an und schüttelte resolut den Kopf. »Da stimmt doch was vorn und hinten nicht«, sagte sie. »Hier, schauen Sie sich das doch mal an.« Sie schob uns eine der Seiten entgegen. »Hier steht, er hat keine Lebenszeichen von sich gegeben.« Dann blätterte sie ein paar Seiten weiter, tippte mit ihrem Finger auf eine Tabelle, die mit Abgar überschrieben war und aus Zahlen bestand, die wir nicht hatten deuten können. »Die sind gut«, sagte sie, immer noch kopfschüttelnd. »Die Werte sind gut. Also nicht sehr gut, aber gut. Und genau darauf kommt es an. Das Herz schlägt, wie es soll, der Muskeltonus ist okay, die Haut rosig. Genau so soll ein Neugeborenes sein. Verstehen Sie, was das bedeutet?« Ich sah Anna an. Sie rührte sich nicht. »Nein«, sagte ich. »Dass ein Kind mit diesen Werten plötzlich gestorben sein soll«, sagte die Ärztin, »das glaube ich einfach nicht.« Erst einmal in meinem Leben habe ich eine Barbe zu Gesicht bekommen. Ich sah sie unweit von Burg Scheidungen, dort, wo das fast graue Wasser des Mühlgrabens in die Unstrut fließt und sofort diesen braunen, erdigen Ton annimmt. Ich hatte schon eine Weile am Ufer gestanden, im Versuch, einen Hecht zu fangen, als ich schließlich einen bronzefarbenen Fleck vor mir im Wasser entdeckte, der sich langsam stromauf bewegte. Eine große Barbe stieß mit ihrem Maul in den Boden. Sie war auf der Suche nach etwas Fressbarem. Kaum, dass ich sie entdeckt hatte, erstarrte ich in der Hoffnung, sie würde mich nicht bemerken und ich könnte sie noch eine Weile beobachten. Es gibt Fische, die sich dem menschlichen Auge nur allzu gern zeigen, Plötzen, Rotfedern, Barsche, mitunter sogar Hechte. Sobald die Temperaturen im Frühjahr steigen, suchen sie die Flachwasserzonen auf und selbst der flüchtigste Blick eines Spaziergängers findet sie mühelos. Die Barbe hingegen kennzeichnet ein über die Maßen scheues Wesen. Sie hält sich ein Leben lang versteckt, für gewöhnlich an den tiefsten Stellen. Ihr Körper ist wie gemacht für ein Dasein in praller Strömung auf dem Grund des Flussbetts. Langgestreckt und seitlich abgeflacht, der Kopf zu einem spitz zulaufenden Keil geformt. Während andere Fische mit der nie nachlassenden Kraft der Strömung kämpfen, muss sie für eine Barbe, stromlinienförmig wie sie ist, einer Umarmung gleichen. Die Barbe, die ich sah, war sicher 70 Zentimeter groß. Ihre Schwanzflosse ragte fast aus dem Wasser, während sie ihr weit geöffnetes Maul immer wieder in den Schlamm stieß und dabei Sedimentwolken aufwirbelte, die von der Strömung fortgetragen wurden. Während ich dies beobachtete, atmete ich flach und rührte mich nicht. Die kleinste Bewegung würde sie verscheuchen. Ich wusste, dass ich so etwas kein zweites Mal erleben würde, also wollte ich diesen Moment so lange wie möglich hinauszögern. Aber kaum, dass ich dies gedacht hatte, schoss die Barbe mit einem einzigen Flossenschlag zurück in die Tiefe. Seit diesem Tag vor 20 Jahren habe ich keine Barbe mehr gesehen, obwohl sie da sind, wie ich weiß, in großer Zahl. Aber im Gegensatz zu den allermeisten Fischen bleibt die Barbe im Verborgenen. Wüsste man es nicht besser? Man könnte leicht glauben, dass es sie gar nicht gibt. Daran hatte ich denken müssen, während ich damals im Mai 2007, ein paar Wochen, nachdem ich die geschwärzten Akten von Daniel und Katrin bekommen hatte, in Freiburg auf der Unstrutbrücke stand und auf das Wasser blickte. Ich war eben erst aus dem Jugendamt in Erfurt zurückgekehrt. Mein Verdacht und all die Zusammenhänge, die ich sah, seien schlicht herbeifantasiert. Das war, was mir ein Mitarbeiter des Jugendamts zu sagen hatte. Zwangsadoption, natürlich, das habe es gegeben, aber einen vorgetäuschten Kindstod? Ja, unter Franco, in Spanien, sicher, aber in der DDR? Dazu reiche seine Fantasie beim besten Willen nicht, das müsse er mir mit aller Entschiedenheit so mitteilen. In den Tagen zuvor war ich in Jugendämtern in Jena, Naumburg und Halle gewesen. Egal, mit wem ich gesprochen hatte, niemand war auch nur ansatzweise auf den Gedanken gekommen, meinen Verdacht ernst zu nehmen. Was ich zu erzählen hatte, war nichts, was man für wahr halten konnte. Ich hatte nicht sofort zurück zu Anne fahren wollen an diesem Tag. Deshalb stand ich auf dieser Brücke. Ich lehnte am Geländer und sah das große Wehr, das schäumende Wasser, die Burgmühle, den schroff ansteigenden Weinberg, der übersät war mit Reben, dahinter die Bäume, Eschen und Buchen, dicht an dicht, die dann auf fast 200 Höhenmetern Platz machten für den grau-gelblich leuchtenden Muschelkalk der Burgmauer. Schließlich setzte ich mich in meinen Wagen und fuhr nach Hause. Ich nahm einen Umweg, so wie ich es manchmal mache, wenn ich keine Eile habe. Ich fahre dann einen großen Bogen über Laucha. Inzwischen weiß ich, warum ich diesen Umweg so gerne in Kauf nehme, auch wenn er sicher 10 Kilometer länger ist. Einen beträchtlichen Teil der Strecke fließt die Unstrut zu meiner Rechten. So oft es geht, wende ich meinen Blick ab und sehe auf den Fluss. Andere haben vielleicht eine Schwäche für Architektur, und es soll Menschen geben, die ganze Tagesreisen in Kauf nehmen, um ihre Lieblingsband zu sehen. Mich zieht das Wasser an. Das ist ein Tick. Dessen bin ich mir bewusst. Als Anne einmal neben mir saß, während ich diesen Umweg fuhr, fragte sie mich, warum um Himmels Willen ich das tat. Aber darauf sagte ich nichts. Als ich an jenem Tag vor dem Bahnübergang stand und wartete, sah ich das Glitzern des Unstrutwassers zwischen den Sträuchern und Bäumen. Der Fluss ist hier keine 50 Meter von der Straße entfernt. Man müsste nachschauen können. Daran dachte ich, während ich darauf wartete, dass der Zug kam und dabei immerzu auf den Fluss blickte. Erst glaubte ich, dabei die scheuen Barben im Sinn zu haben, aber dem war nicht so. Ein Güterzug fuhr ratternd vorbei, die Schranke öffnete sich und ich startete den Motor. Man müsste nachschauen können. Ich hatte damals nicht an die scheuen Barben gedacht, sondern einzig und allein an meinen Sohn. Ich wollte Klarheit. Und die gab es nur, wenn jemand seinen Leichnam freilegen würde, um anschließend einen DNA-Test durchzuführen. Also hatte ich eine Rechtsmedizinerin aus Jena kontaktiert und während ich ihr am Telefon erzählte, was es zu erzählen gab, nahm ich einen defensiven und zurückhaltenden Ton in meiner Stimme wahr. Ich rechnete damit, dass sie mich nicht ernst nehmen würde. Bisher hatte niemand mir Glauben geschenkt. Warum sollte es nun anders sein? Ich konnte sie schon spüren. Die nahende Ablehnung, das Misstrauen, mich und meine Geschichte betreffend. Die Angst vor einer erneuten Zurückweisung war der Schweiß, der mir nun über das Gesicht lief. Sie war die Schwere auf meinen Schultern, so als würde ich jemanden tragen müssen in diesem Moment. Als ich zu einem Ende gekommen war, sagte ich noch, bevor sie antworten konnte, am Geld soll es nicht scheitern. Darauf sagte sie nichts. »Sind Sie noch dran?«, fragte ich. Ich hörte sie seufzen und es dauerte ein paar Sekunden, bis sie schließlich antwortete. »Ja«, sagte sie, und ich glaubte zu wissen, dass sie in Betracht zog, einfach aufzulegen, dass ich mit diesem abstrusen Verdacht für sie nicht viel mehr war als eine lästige Fliege, die es zu verscheuchen galt. Bis heute begleitet mich dieses Misstrauen, die Angst davor, jemand könne mir nicht glauben, und die permanente Vermutung, jemand wolle mir, warum auch immer, eine Lüge auftischen, auch wenn es, wie ich weiß, nicht den geringsten Anlass dazu gibt. Aber die Professorin glaubte mir. »Gott«, sagte sie. Sie rief es förmlich in den Telefonhörer, nachdem ich ihr erzählt hatte, warum ich diese Exhumierung wollte. Wie oft, dachte ich in diesem Augenblick, hatte ich schon derlei Telefonate geführt? Wie oft hatte ich einer Stimme, ob freundlich oder abweisend, erklärt, was geschehen war oder wovon ich ausging, dass es geschehen war? Wie oft hatte ich Daniel und den Verdacht auf ein paar Sätze zusammenfassen, verkürzen müssen? »Mein Gott«, sagte sie noch einmal, »das ist schrecklich. Erst vor ein paar Wochen habe sie eine Dokumentation über verschwundene Kinder in der DDR gesehen. Und jetzt sie. Sie habe selbst eine Tochter«, sagte die Rechtsmedizinerin, »nicht auszumalen, wenn...« Dann brach sie ab. Ein paar Tage später rief sie mich an. »In 3 Wochen«, sagte sie, »würden wir die Exhumierung durchführen können.« Manchmal, wenn Anna und ich nicht wissen, womit wir unsere Abende verbringen sollen, holen wir eines der großen Puzzle aus dem Schrank. Erst habe ich sie belächelt, dann aber, als sie Abend für Abend puzzelnd am Wohnzimmertisch saß und ihr einfach nicht langweilig zu werden schien, habe ich mich zu ihr gesetzt und seitdem puzzeln wir zusammen, in der Regel 8000er. Damit sind wir zumeist ein paar Wochen lang beschäftigt. Und obwohl die Suche nach den richtigen Puzzlestücken mühsam sein kann, obwohl man zwischendurch versucht ist, einfach aufzugeben, haben wir es doch jedes Mal geschafft. Die Suche nach Daniel mit einem Puzzle zu vergleichen, das scheint mir nicht angemessen zu sein. Denn mit einem Spiel hatte sie wenig zu tun. Es gab nicht dieses eine Bild, an dem ich mich orientieren konnte, und es gab nie die Sicherheit, das Richtige zu tun. In einem Belang jedoch glich die Suche tatsächlich einem Puzzlespiel. Je weiter ich vorankam, desto mehr Kraft löste sich in mir. Ich wollte die Sache zu einem Ende bringen. Dass mir das nun tatsächlich gelingen würde, daran dachte ich, als ich mit der Rechtsmedizinerin sprach, als sie sagte, dass es ihr eine Herzensangelegenheit sei, als ich mir sicher war, dass ich dieses Mal jemanden gefunden hatte, der mir glaubte. Ich erinnere mich gut an die 3 Wochen, die ich bis zur Exhumierung warten musste. Ich begann zu laufen, im Trab den Pfad entlang, über Steine springend, an den Silberweiden und den wuchernden Brombeerbüschen vorbei, durch die Felder, Richtung Bank, hinunter zu der Schafweide, entlang der Apfel- und Quittenbäume, vorbei an einer Pferdekoppel und dann, nach einer kurzen Pause, die ich schwer atmend, die Hände auf die Knie gestützt, im Schatten einer Schlehe verbrachte, denselben Weg wieder zurück. Laufen, kilometerlang. Ich habe es nie zuvor getan und auch danach nicht mehr. Aber mit jedem Schritt, den ich damals lief, und ich lief täglich, manchmal sogar morgens und abends, kam ich der Wahrheit näher. Jedenfalls glaubte ich das. An jenem Tag, an dem die Exhumierung stattfinden sollte, klingelte das Telefon. »Es tue ihr leid«, sagte die Rechtsmedizinerin, »aber es gehe einfach nicht. Sie habe sich noch einmal ausführlich mit ein paar Kollegen beraten. So etwas wie mit mir«, sagte sie, »erlebe man ja auch nicht alle Tage, und nachdem sie sich nun meine Unterlagen erneut angesehen habe, sei sie zu dem Schluss gekommen, dass eine Exhumierung keine gute Idee sei. Sie ziehen Verbindungen, die nicht existieren. Sie sehen Dinge, die es nicht gibt, sagte sie. Es sei ihre Aufgabe, dies so klar zu benennen, auch wenn es ihr leid tue. Sie wolle mir aber einen guten Psychologen empfehlen, in Jena, ob ich Stift und Zettel parat hätte.
Hans auf der Suche nach seinem für tot erklärten Sohn. Der Leipziger Schriftsteller Matthias Jügler war unser Gast im Podcast Buchgefühl und der Schauspieler Jörg Schüttauf las aus dem Roman Maifliegenzeit in der Regie von Steffen Moratz und einer Produktion von MDR Kultur. Matthias Jüglers Roman ist bei Penguin erschienen. Das Hörbuch mit Jörg Schüttauf gibt's bei Buchfunk und dieser Tage noch in der ARD Audiothek. Danke fürs Zuhören, sagt Nils Beindger. Nächste Woche die nächste Folge im Bayern 2 Podcast Buchgefühl, Reden und Lesen.